Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hi und herzlich willkommen zum Lagebild-Podcast. Mein Name ist Julia Müller und wir reden heute zum Thema Lagebild Afghanistan.
Aaron wird uns wie immer mit der aktuellsten Meldung versorgen. Was mache ich jetzt eigentlich, Aaron?
Und du erzählst uns wie immer etwas aus der Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Während die Welt auf Syrien blickt, wo das Land nach dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad vor einem Neuanfang steht, schauen wir in dieser Meldung erneut auf den Ukraine-Krieg. Genauer gesagt auf den ersten großen Auftritt auf internationaler Bühne des alten und neuen US-Präsidenten. In Paris besuchte Donald Trump, der einen blauen Anzug und eine gelbe Krawatte trug, wie es bereits vor ihm verschiedenste Spitzenpolitiker als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine taten, die Wiedereröffnung der Notre Dame. Dort wurde er hofiert, als sei er schon im Amt und fühlte sich dabei sichtlich wohl. Der französische Präsident Emmanuel Macron nutzte diese Gelegenheit kurzum, um Donald Trump und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in einem Sechs-Augen-Gespräch zusammenzubringen und im wahrsten Sinne des Wortes über das Schicksal der Ukraine zu beraten. Auch wenn über den genauen Inhalt des Gespräches Stillschweigen vereinbart wurden, sind die anschließenden Statements der Gesprächsteilnehmer doch bemerkenswert. So hätten alle drei vereinbart, dass Frieden in der Ukraine nur durch Stärke zu erreichen sei. Und Trump selbst wies darauf hin, dass ein Frieden für die Ukraine jedenfalls just, also gerecht sein müsse. Aus der Ukraine hört man derweil erste vorsichtige Signale der Erleichterung. Die Befürchtung, dass Trump die Ukraine nach seiner Amtseinführung am 20. Januar fallen lassen könne, sei ein wenig eingedämmt worden. Abwesend bei den Gesprächen war der deutsche Bundeskanzler, denn Olaf Scholz feierte in Hamburg seinen 26. Hochzeitstag und das Kanzleramt verwies darauf, dass bei derartigen Terminen herkömmlicherweise der Bundespräsident das Land repräsentiere. Das mag zwar protokollarisch durchaus richtig sein, dennoch ist diese deutsche Sprachlosigkeit durchaus fahrlässig. Zumindest solange wir weiterhin den Anspruch geltend machen wollen, in Sachen Ukraine weiterhin der größte europäische Unterstützer zu sein.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Lagebild. Und zwar geht es heute um das Thema Afghanistan. Ich kann als erstes mal vermelden, ja, Julia ist auch mal zurück aus dem Urlaub. Und aus dem Urlaub habe ich zufälligerweise unseren neuen Gast denn auch mitgebracht. Wir haben mit unseren Familien zufällig im selben Hotel Urlaub gemacht und sind da auf das Thema Politik gekommen. Heute zu Gast ist Urs Erös, der gerne etwas zur Kinderstiftung Afghanistan erzählen möchte. Herzlich willkommen, Urs.
Vielen Dank, liebe Julia. Hallo Peter, freue mich, dass ich Teil eurer Sendung sein darf.
Moin, ja. Also als allererstes mal vielleicht für unsere Zuhörer, was macht ihr mit eurer Stiftung? Wann ist die entstanden und was ist da die Idee dahinter?
Die Stiftung gibt es jetzt schon gut 25 Jahre. Die hat am Ende die Arbeit, die meine Eltern vorher schon begonnen haben, das Ganze beginnt eigentlich so Anfang, Mitte der 80er, hat das dann nur in eine juristische Form gegossen. Und die Grundaufgabe der Stiftung, der Stiftungsname ist Trutz Erös Kinderstiftung. Man kennt das allerdings unter Kinderhilfe Afghanistan. Das ist ein bisschen der Kampfname, würde ich sagen, der sich etabliert hat. Die, wie der Name schon sagt, sich primär um Anliegen von Kindern, aber primär auch Frauen und Mädchen in Afghanistan kümmert. Angefangen hat das Ganze mit Schulprojekten, ist dann weitergegangen mit medizinischen Einrichtungen, mit Waisenhäusern hin zu wirklich akuter Hilfe, wie momentan Essensspendungen und Essensausgaben, was momentan ein Riesenthema ist, weil Afghanistan seit 2 Jahren unter einer ziemlichen Hungersnot leidet.
Ja, du bist ja auch ein Teil deiner Kindheit an der Grenze zu Afghanistan aufgewachsen. Wie kam das zustande und wie waren deine Erfahrungen vor Ort? Wann war das ungefähr?
Da muss man jetzt ein bisschen ausholen, wie das entstanden ist. Das Ganze war von 85 bis 89. Das war die Zeit, als in Afghanistan noch die Russen das Sagen hatten, militärisch und politisch. Und mein Vater als strammer rechtskonservativer Militärarzt konnte das so nicht auf sich sitzen lassen und hat dann beschlossen, nicht mehr in Indien oder in Bangladesch für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, sondern nach Afghanistan zu gehen. Die Kurzform, ich mache einfach weiter, oder? Er hat sich dann in das Land und die Leute verliebt, war 2-3 Mal ohne uns dort, uns in dem Fall meine Mutter und die 4 Söhne. Und hat dann irgendwann gesagt, er würde dort gerne längerfristig hingehen. Hat sich dann ohne Sach- und Dienstbezüge, wie das so schön heißt, von der Bundeswehr für ein paar Jahre abgemeldet und ist dann mit uns nach Pakistan gezogen. Und wir haben dort meine Grundschulzeit in Pakistan verbracht, ziemlich nah an der Grenze zu Afghanistan in Peshawar.
Habe ich sofort 1000 Fragen, ehrlich gesagt. Aber die würden alle auch ein bisschen wegführen von der Stiftung und dem Engagement dort zu deiner eigenen Vita. Die ist ja hochspannend. Julia hat es ja schon angetuscht. Erzähl doch mal, gibt es so einen Auslöser für dieses Engagement oder wie kam das zustande?
Wie das angefangen hat, müsste man wahrscheinlich mal meine Eltern fragen, Peter. Die Familiengeschichte beschreibt das so, dass mein Vater relativ lange in Indien für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat und dort unter anderem mit Mutter Teresa in Kalkutta zusammenarbeiten durfte. Und das hat dann so aus dem ehemaligen Fernspäher dann doch so eine ganz, ganz soziale Seite rausgekitzelt. Und die hat sich dann in Afghanistan oder für die Afghanen manifestiert. Also das war, glaube ich, für den Papa die perfekte Kombination aus Soldat und Mediziner, was er ist und was er auch sehr deutlich verkörpert. Und das war damals in den 80ern in Afghanistan der große Stellvertreterkrieg zwischen den Russen und dem Westen mit den Mujahideen. Und da hat er sich dann wirklich verwirklicht und hat uns damit reingezogen, wenn man das mal so nennen möchte. Und da ist jetzt am Ende des Tages, 30, 40 Jahre später, eben die Stiftung draus geworden.
Das klingt super spannend. Ich hätte jetzt sofort die nächste Frage. Ich selber bin engagiert in einem Verein, der heißt die Bundeswehr hilft Kindern weltweit. Und ich bin da immer beeindruckt, was Soldatinnen und Soldaten neben ihrem Einsatz dann in den Einsatzländern noch entdecken an Not oder wo sie helfen wollen und dann auch helfen können. Wie sieht das denn bei euch aus? Wie sieht die Arbeit vor Ort aus? Oder welche Projekte habt ihr in der Vergangenheit gemacht und begleitet? Und ist es nicht gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Jahre jetzt nochmal viel schwerer geworden? Vielleicht nimmst du uns mal in die Arbeit mit.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht erstmal in der Vergangenheit. Meine Mutter ist Lehrerin und die hat sich dann auch mit uns 4 Kindern ziemlich gelangweilt in Pakistan, während der Papa in Afghanistan über den Bergen war und hat sich gedacht, bevor sie sich jetzt langweilt, gründet sie dort eine Schule. Hintergrund war folgender, dass es dort in Peshawar zu der Zeit nur eine internationale, von den Amerikanern betriebene Schule gab und meine Mutter schlicht Sorge hatte, dass wir, wenn wir heimkommen, den Sprung aufs Abitur nicht schaffen. Und dann hat sie dort eine erste Schule gegründet, das ist jetzt wirklich die Kurzfassung, eine europäische Schule gegründet, zusammen mit anderen Müttern und Vätern, die dann auch die erste Flüchtlingsschule wurde. Also wir haben dann nicht nur Europäer aufgenommen, sondern eben auch afghanische Flüchtlingskinder, pakistanische Kinder. Und aus dieser Idee ist so die erste Schule geworden, die wir vor Ort hatten. Also grundsätzlich kommt die Arbeit der Stiftung aus der Bildungsarbeit, hat sich dann aber angepasst an die Situationen vor Ort und auch die dementsprechenden Zeiten. Sprich, wir haben dann neben den Schulen, momentan betreiben wir knapp 29, 30 Schulen. Die 30. haben wir jetzt in Betrieb genommen, als mein kleiner Bruder und ich vor 4 Wochen unten waren. Mit ungefähr 60.000, 70.000 Schülerinnen hauptsächlich. Also Thema war schon Mädchenbildung. Da komme ich nachher gerne nochmal drauf. Dann durch den medizinischen Background meines Vaters sind dann aber auch medizinische Projekte in den Vordergrund gerückt. Afghanistan ist ein sehr ländlich geprägtes Gebiet. Viele kleine Dörfer, abgelegen, schwer zugänglich, schwer Zugang zu wirklich vernünftiger Medizin. Vernünftig in dem Fall ohnehin in Anführungsstrichen in Afghanistan. Und haben dann so kleine Gesundheitsstationen mitfinanziert in abgelegenen Regionen. Wenn ich von unseren Projekten spreche, muss man eins dazu sagen, die sind alle in den Ostprovinzen. Also das ist die Region, wo meine Eltern damals aktiv waren, wo man die Familie Erdos schlicht seit den 80er Jahren kennt und wo wir dementsprechend bei den Afghanen, die eine sehr personenbezogene Kultur sind, nicht so autoritätsbezogen bei uns, da geht es ja eher, das Amt ist das Wichtige in Afghanistan, ist die Person etwas sehr Relevantes. Und da kennen die eben meinen Vater noch und unsere Familie und dementsprechend können wir uns da sehr vernünftig bewegen. Übrigens auch jetzt unter dem aktuellen Regime habe ich mich jetzt sehr sicher gefühlt, sicher als viele Male vorher. So, dementsprechend können wir dort arbeiten. Wir haben natürlich neben den Mädchenschulen und den Gesundheitsstationen jetzt auch wirklich reagiert in den letzten Jahren. Die wirtschaftliche Situation ist katastrophal in Afghanistan, insbesondere auch was die Verpflegung der Menschen und die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln angeht. Da fehlen einfach die Milliarden, die der Westen dann am Ende des Tages neben der ganzen Militärhilfe, die wir dort geleistet haben, auch in den zivilen Aufbau und in die Regierung gesteckt hat. Das fehlt momentan. Das heißt, dass wir wirklich die letzten zwei Jahre ganz viel machen, ist einfach Essen kaufen. Denn erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral.
Jetzt hast du das Taliban-Regime schon angesprochen, das seit 2021 in Afghanistan die Macht übernommen hat. Vielleicht könntest du uns noch einmal mitnehmen, wie sich die Arbeit verändert hat, seitdem dort nicht mehr die NATO in Kontrolle ist, sondern die Taliban das Land beherrschen.
Das war auch in der Tat die spannende Frage, die ich mir gestellt habe, als ich da wieder runtergeflogen bin. Also es war jetzt das erste Mal seit 4 Jahren, dass ich selber wieder vor Ort war. Und war ein bisschen nervös, weil man ja doch medial ein sehr einseitiges Bild bekommt, das sich zum Teil bestätigt hat, zum Teil komplett gedreht hat. Insofern macht das schon immer Sinn, wenn man sich einfach mal vor Ort ein Bild der Lage macht. Was die Taliban wirklich, ich fange mal mit den Pros an, was die gut machen. Die haben es wirklich geschafft, die Korruption, die vorher in Riesenmaße da war, die Kehrseite dieser ganzen Gelder, die wir da einfach reingeschüttet haben, das haben sie in den Griff bekommen. Also gefühlt und auch, was mir die Afghanen vor Ort sagen, wir beschäftigen da ungefähr 1500 Primärlehrerinnen, aber eben auch medizinisches Personal, mit denen wir uns viel unterhalten haben. Die sagen mir, die Korruption ist eigentlich weg. Das ist sehr gut. Die Sicherheitslage ist die beste seit 30 Jahren. Schlicht deswegen, weil es nur noch eine Partei gibt. Es gibt keine verschiedenen Konfliktparteien mehr, keine Kriegsparteien mehr. Das ist wirklich etwas, was mich beeindruckt hat. Was aber nicht heißt, dass man nicht Waffen ständig im Bilde hat. Egal, wo man sich bewegt, es ist immer noch ein hochmilitarisiertes Land. Die kennen nun jetzt halt die letzten 40 Jahre eigentlich nur Konflikte und haben sich noch nicht so dran gewöhnt, dass da jetzt der Frieden Einzug halten soll. Also das ist schon, egal ob das jetzt Checkpoints sind oder auch Privatpersonen, auch wenn man das manchmal gar nicht so wirklich erkennt, weil die Uniformierungsquote auch nicht so hoch ist wie bei uns. Also Waffen sind schon immer im Bilde. Wir hatten auch immer mindestens zwei Bodyguards dabei, die dann mit Kalaschnikows hinten auf dem Pickup drauf sitzen.
Aber wenn ich dann noch einmal konkreter nachfragen darf vielleicht. Du hast gesagt, ihr habt da eigentlich ein ganz gutes Verhältnis mit denen. Wie kann man sich die Zusammenarbeit denn mit der Administration der Taliban vorstellen? Spricht man da ganz normal mit denen und dann sind die auf einmal, weil das ist für mich total neu, dass die Taliban jetzt es in Ordnung finden, dass es Mädchenschulen gibt. Ich hatte immer so ein bisschen eher den Eindruck, dass das etwas ist, was sie nicht so richtig klasse finden. Und wenn man die Berichterstattung, die man aus Afghanistan hört, wenn man der folgt, dann ist es ja auch eher so, dass sie die Rechte von Frauen und Mädchen zuletzt immer weiter eingeschränkt haben. Zuletzt, dass sie nicht singen, nicht sprechen dürfen in der Öffentlichkeit. Wie kann dann eine Mädchenschule da funktionieren?
Absolut, du hast vollkommen recht. Die Situation der Frauen ist einer der Negativ-Trends. Ich war jetzt noch gerade bei den positiven Sachen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Taliban lobt, aber die machen jetzt auch nicht alles ganz verkehrt. Aber ich springe gern drauf. Also die Situation der Frauen und der Mädchen hat sich dramatisch verschlechtert. Die dürfen jetzt nur noch bis zur 6. Klasse in die Schule gehen und jeder, der sich mal so ein 12-jähriges Mädel vorstellt und denkt, da ist jetzt dann das Ende der akademischen Bildung erreicht, das ist ein Trauerspiel. Die haben jetzt unlängst erst vor 3 Tagen, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, es gibt noch kein offizielles Dekret vom Haibatullah, aber die haben vor 3 Tagen jetzt auch, zumindest haben unsere Mitarbeiter das gesagt, beschlossen, dass auch Frauen in medizinischen Ausbildungsberufen nicht mehr tätig sein und ausgebildet werden dürfen. Das war eh schon für unsere Medizinerinnen vor Ort, also wir haben da den medizinischen Part auch versucht zu fördern. Wir haben eine Uni in Nangarhar mit einer medizinischen Fakultät für Frauen ausgestattet. Die sind, ihr verzeiht mir die Wortwahl, alle am Kotzen gerade, weil die wirklich mehr und mehr beschnitten werden und im öffentlichen Leben auch kaum noch stattfinden. Also diese Tendenz ist in der Tat da, aber auch da gibt es natürlich kleine Feinheiten. Die Zahl der Mädchen, die in die Grundschulen bis zur 6. Klasse gehen, die hat sich fast verdoppelt. Und das wiederum, haben unsere Mitarbeiter vor Ort gesagt, ist eben Ausfluss der Sicherheitslage, die sich eben verbessert hat. Das heißt, die Leute trauen sich auch wieder, ihre Mädels auf die Schule zu schicken.
So, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, auch von der Arbeit eurer Stiftung, was gibt's denn da jetzt für neue Projekte und wie geht man da jetzt auch mit der Machtübernahme der Taliban seit 2021 um? Gibt's da vielleicht jetzt spezielle, ja, Themenfelder, auf die ihr euch stürzen wollt? Was kam da auf euch zu und was kommt da in Zukunft auf euch zu?
Also wir haben beschlossen und auch ganz klar kommuniziert, auch mit den Behörden vor Ort. Wie gesagt, wir bewegen uns da primär in der Provinz Nangarhar. Das ist so die Provinz, wo wir die meisten Projekte haben. In den 6 Tagen, wo wir jetzt da waren, sind wir bis zum Gouverneur hochgereicht worden, weil eben keine Westler mehr da sind. Also die fanden das super spannend und haben sich auch ernsthaft gefreut, dass wir da sind. Haben das auch medial für sich verwertet am Ende des Tages, was für uns aber okay ist. Wir müssen halt mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten. Was wir dort nicht mehr machen werden, ist, wir werden keinerlei Geld, und das sind alles private Spenden, von denen wir reden von 7-stelligen Summen jedes Jahr, mehr in die Bildungsthemen stecken, solange dort Frauen so behandelt werden und so weiter beschnitten werden, wie sie gerade beschnitten werden. Das haben wir sehr, sehr klar kommuniziert. Wir fokussieren uns jetzt, und das war auch so ein bisschen die Erkenntnis der Reise, auf den medizinischen Sektor wieder mehr, denn auch da fehlt es an allen Ecken und Enden. Also ich war in einer Frühchenstation, die wir dort unterstützen, an der Ausbildungsklinik in Jalalabad. Das ist wie bei uns 1960. Also sowohl was den Stand der Gerätschaften angeht, als auch was die Hygienebedingungen angeht. Und die platzen aus allen Nähten. Man muss wissen, die haben ungefähr 6 bis 7 Kinder im Schnitt, jede Frau. Das ist auch so ein Thema, warum Frauenbildung eigentlich so wichtig ist, weil gebildete Frauen in der Regel deutlich weniger Kinder bekommen. Und die Infrastruktur kommt nicht hinterher. Und die Regierung hat weder das Geld noch das Know-how, um da halbwegs vernünftig hinterherzukommen. Das heißt, das Problem, das wir dort unten vor Ort haben, das wird von Jahr zu Jahr größer. Und wenn wir das Problem nicht unten lösen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle am Ende des Tages bei uns vor der Tür stehen. Also dort Hilfe zu leisten vor Ort, und dann vielleicht in Kauf zu nehmen, dass man mit den bösen Taliban, in Anführungsstrichen, in Kontakt gerät und mit denen dann auch kommunizieren muss und Lösungen finden muss, hilft am Ende uns hier. Denn wenn wir das Land links liegen lassen, was wir schon mal gemacht haben, löst es die Probleme nicht, sondern am Ende des Tages wird es da weitere große Fluchtbewegungen geben und die kommen im Zweifel nach Europa.
Du beschreibst aber natürlich ein klassisches Dilemma der westlichen Politik, dass wir aufgrund unseres Weltbildes und auch unseres christlichen Menschenbildes in Europa diese Hilfe leisten, weitestgehend unabhängig, solange die staatliche Ordnung in einem Land, in dem Menschen Not leiden, das zulässt. Und damit man natürlich in Wahrheit einen Beitrag zur Stabilisierung dieses politischen Systems leistet. Also wir nähren natürlich am Ende nicht nur die Menschen dort, sondern auch unsere Feinde. Das muss man ja einmal mal so sagen, in einer Welt, in der sich Konflikte immer mehr zuspitzen, berührt einen dieses Leid dieser Menschen natürlich sehr. Und man sieht ja auch, wer geflohen ist. Das sind ja dann eben eher die, die in den letzten Jahren da auch einen Aufstieg gemacht haben oder sich ein anderes Weltbild, einen Blick über den eigenen Tellerrand oder über den Hindukusch hinaus angeeignet haben. Aber die Frage ist natürlich, solange die Taliban sich selbst genügen, mag das humanitär auch alles wirklich ehrenhaft sein. Aber wenn die Taliban beginnen, das zu tun, was am Ende ja zu dem Krieg in Afghanistan geführt hat, nämlich ihre Ideologie über die Grenzen ihres Landes hinauszutragen, spätestens dann haben wir wieder ein Problem. Und dann werden wir erneut vor der Frage stehen, ob wir neben der Hilfe für die Menschen vor Ort dieses Regime politisch und militärisch wieder in seine Schranken werden weisen müssen. Also ich finde, man kann es leider, ohne dass das hartherzig klingen soll, nicht so ganz aus dem politischen Kontext lösen. Und insofern bewundere ich euch sehr, dass ihr diesen schmalen Grat und dieses permanente Neuausverhandeln offensichtlich, du hast das jetzt ja ganz gut beschrieben, weg von der Bildung hin zur humanitären oder zur medizinischen Hilfe, da bewundere ich euch sehr, dass ihr da weiterhin die Kraft habt, den Fokus auf die Menschen zu richten und da weiter zu helfen. Also mein großer Respekt.
Urs, das war heute eine super spannende Folge und ein super spannendes Gespräch mit dir. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr Stunden darüber sprechen und hören, was ihr da alles vor Ort macht. Ich bedanke mich an dieser Stelle wirklich ganz herzlich bei dir, dass du das heute mit uns geteilt hast, und freue mich und wünsche dir erstmal noch einen schönen Abend.
Danke, den wünsche ich euch auch. Hat Spaß gemacht.
Was Clausewitz schon wusste.
Okay. Am 11. Dezember des Jahres 1900 verfügte Reichskanzler Bernhard von Bülow, dass Offiziere des deutschen Heeres ohne Genehmigung des Kanzlers keine literarischen Arbeiten mehr veröffentlichen dürfen. Ziel dieser Maßnahme war es zweifellos, die Homogenität des Offizierkorps in der Außendarstellung zu wahren. Einige Offiziere hatten ein starkes Sendungsbewusstsein. Sie publizierten in militärischen Schriften wie dem Militärwochenblatt, aber auch an anderer Stelle. Es gab belletristische und bellizistische Literatur und gerade das war sicherlich nicht mit dem gewünschten Bild des Offiziers aus Sicht des Reichskanzlers vereinbar. Auch politische Publikationen waren nicht opportun. Es war Moltke, der gesagt hatte, es ist sonderbar, dass über Politik jeder sich berufen fühlt, mitzusprechen, während in der ganzen Welt gerade darüber vielleicht nur ein paar Dutzend Menschen etwas wissen.
Und das war das Lagebild für diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein paar Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Für Sorgen, Anträge und Nöte, Feedback in jeder Form bitte eine Mail an obk@charlie-deltauniform.de. Und wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder ab Mittwoch, jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr. Frisch in eurem Podcast-Player. Bis dahin, macht's gut. Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform mit Sicherheit Union e.V.